SWR aktuell global.
Das Umweltmagazin. Ich bin Susanne Henn. Schön, dass Sie dabei sind. Klimaschutz ist wichtig, überlebenswichtig. Das haben wir ja alle schon einmal gehört. Aber haben Sie sich schon einmal Gedanken darüber gemacht, welche Rolle dabei das Moos spielen könnte, das zwischen Ihren Pflasterritzen oder auf Ihrem Dach sprießt? Eine große. Und das liegt auch daran, dass Moose wahre Überlebenskünstler sind.
Ungefähr vor 500 Millionen Jahren haben sich die Moose entwickelt, waren eine der ersten Landpflanzen, um es ein bisschen salopp zu sagen. Sie haben die Dinosaurier kommen und gehen sehen, sie haben uns Menschen kommen sehen. Und ich denke, dass wenn wir nicht aufpassen auf uns und unsere Umwelt, werden sie uns auch gehen sehen.
Das sagt Professor Ralf Reski, der sich beruflich schon seit sehr vielen Jahren mit Moos beschäftigt. Und wie wir es im Kampf gegen den Klimawandel nutzen können, damit es uns als Menschen eben nicht so bald wieder gehen sieht, das hören Sie gleich hier in Global. Außerdem geht es um Brutkästen für afrikanische Brillenpinguine und um Pandemiebekämpfung bei Ameisen. Wenn wir davon reden, wie wir CO2 auf natürliche Art speichern können, bevor es in die Atmosphäre gelangt, dann reden wir meistens von Wäldern und Ozeanen, aber ziemlich selten von Moosen. Dabei können auch diese ganz besonderen Pflanzen große Mengen CO2 aus der Atmosphäre aufnehmen und speichern. Das gilt ganz besonders für Torfmoose, aus denen unsere Moore bestehen, sagt der Biologe und Moosforscher Ralf Reski von der Universität Freiburg.
Das ist erst eigentlich in den letzten paar Jahren ins Blickfeld geraten, dass alle Moore dieser Welt, und Moore bestehen aus Torfmoosen im Wesentlichen, doppelt so viel CO2 gespeichert haben wie alle Wälder dieser Welt zusammen.
Und deshalb ist es umso dramatischer, dass wir in den letzten Jahrzehnten mehr als 90% der Moore in Deutschland trockengelegt haben und ihnen somit die Fähigkeit genommen, CO2 zu speichern. Schlimmer noch, trockengelegte Moore setzen das in ihnen gespeicherte CO2 sogar wieder frei. Sie treiben den Klimawandel also an. Sie wieder zu vernässen ist eines der Ziele der nationalen Moorschutzstrategie, die die Ampelkoalition vor knapp 3 Jahren verabschiedet hat. Aber Moose sind nicht nur hilfreich im Kampf gegen den Klimawandel. Richtig genutzt wirken sie wie eine natürliche Klimaanlage.
Sie haben eine extrem hohe Oberfläche auf wenig Platz, die dafür sorgt, dass da ganz besonders viel Staub aufgenommen werden kann und Wasser gespeichert werden kann. Und diese Effekte kann man eben sehr gut nutzen, wenn man weiß, wie man die Moose bewirtschaftet, bewässert und durchlüftet.
Die Luft wird aktiv angesaugt mit einem Ventilationssystem und durch die Moose befördert. Und bei diesem Prinzip bleiben Schadstoffe zurück auf dem Moosteppich, sinken dort ein und auf der anderen Seite wird Feuchtigkeit nach draußen gebracht. Und diese Feuchtigkeit ist dann das, was wir als wohltuende Kühlung verstehen.
Moose als Luftfilter und Klimaanlage. Das ist die Geschäftsidee des Berliner Startups Green City Solutions. Und wie es funktioniert, das hat Geschäftsführer Peter Sänger erklärt. Ja, und vielleicht sehen Sie das Moos in Ihrer Garageneinfahrt jetzt schon mit etwas anderen Augen. Aber wofür sind Moose noch wichtig? Darüber hat meine Kollegin Janina Schreiber vor der Sendung mit Julia Bechteler gesprochen. Sie hat die erste deutsche Professur speziell für Moose an der Uni Jena.
Global, das Gespräch.
Hallo Frau Bechteler.
Hallo Frau Schreiber.
Eine Klimaanlage aus Moosplatten. Sieht denn so unsere Zukunft in einer wärmeren Welt aus?
Ja, das wäre natürlich eine tolle Sache, vor allem wenn neue Bäume und auch Grünanlagen gar keinen Platz finden in den Städten. Allerdings muss man natürlich beachten, dass Moose allein das Problem der Erderwärmung nicht lösen können. Aber sie können natürlich sicherlich dazu beitragen, dass das Klima in den Innenstädten im Sommer etwas angenehmer und kühler wird. Und wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, dass wir so eine Kombination an mehreren Maßnahmen haben dann in den Innenstädten, um dann sozusagen auch das Klima angenehmer machen für die Bewohner. Und Moose können hier mit Sicherheit behilflich sein.
Können Sie ein paar Beispiele geben, wie?
Ja, solche Moosmatten oder auch Fassadenbegrünungen mit Moosen sind durchaus sehr hilfreich. Aber man könnte natürlich noch weitergehen und sagen, gerade diese Pflastersteinfugen auch mit Moos beimpfen und sozusagen da auch nochmal einen grünen Raum schaffen. Also es gibt wirklich mehrere Möglichkeiten, wo man sozusagen Moos dann auch in den Städten anbringen könnte. Mhm. Und natürlich auch das bestehende Moos schon mal schützen und kultivieren und nicht gleich aus den Pflasterritzen oder von den Hausfassaden abmachen.
Jetzt habe ich Sie als erste Professorin für Moose vorgestellt. Was macht man denn da, plump gesagt, den ganzen Tag?
Mein Arbeitsgebiet ist vor allem die Forschung, aber auch die Lehre. Das heißt, ich beschäftige mich eben mit verschiedensten Fragestellungen zur Ökologie und Evolution der Moose. Und da liegt ein Fokus ganz klar auch auf der Fragestellung, wie sich eben diese Vielzahl an Moose an ihre ganz verschiedenen Habitate auch angepasst haben und ja, wie mit verschiedensten Umweltbedingungen auch zurechtkommen. Und gerade im Zuge der Forschung sind die Moose noch sehr untererforscht. Das heißt, es gibt noch sehr, sehr, sehr viel zu tun und viele Fragestellungen, die noch offen sind. Und ich denke, dass das in Zukunft auch immer wichtiger sein wird, gerade weil man jetzt auch immer mehr die Bedeutung der Moose auch für die Ökosysteme dann erkennt.
Ja, und Start-ups, also die Wirtschaft, die scheint das Thema Moose ja für sich schon entdeckt zu haben. Hat die Politik das denn auch schon ausreichend im Blick? Was glauben Sie?
Ja, da ist durchaus auch so, dass gerade wenn wir an die Moore denken, sie bestehen ja hauptsächlich auf Torfmoosen und spielen gerade auch im Zuge des Klimawandels durchaus eine sehr große Rolle für die Menschheit und auch für die ganze Erde global gesehen auch. Und da sind durchaus auch erste Initiativen auch der Politik schon im Gange, gerade auch was dann so Sachen wie das Umweltbundesamt angeht oder auch die Landesämter für Umwelt und Naturschutz. Da werden einige Maßnahmen auch schon gefördert, was in die Richtung Renaturierung der Moorflächen geht, aber auch den Biodiversitätsschutz, der letztendlich dann auch an den Mooren dranhängt, was durchaus auch noch ein wichtiger nächster Aspekt dann auch ist in Zukunft.
Sagt Professor Julia Bechteler. Vielen Dank für das Gespräch.
Das hier. Das ist der Sound eines afrikanischen Pinguins, auch als Brillenpinguin bekannt. Und auch wenn man ihn in jedem Zoo findet, er gehört in die freie Wildbahn und dort geht es ihm gerade nicht so gut. Der Brillenpinguin steht kurz vorm Aussterben. Noch vor 100 Jahren gab es mehr als 1,5 Millionen Brutpaare, heute sind es nur noch knapp 8.000. In Kapstadt kämpft die Naturschutzorganisation Sandcop darum, das Überleben der Brillenpinguine zu sichern. Mit viel Engagement und Herzblut werden verlassene Eier in speziellen Brutkästen ausgebrütet, Küken mit der Hand aufgezogen und wenn die nicht mehr ganz so kleinen Pinguine so weit sind, werden sie, gut vorbereitet, in der Wildnis ausgesetzt. Die Zeit drängt und deshalb hat Sandcop seine Kapazitäten deutlich vergrößert. Wie das funktioniert und wie der Alltag in der Aufzuchtstation aussieht, das hat sich Stefan Überbach mal angeschaut.
Tableview, ein kleiner Ort an der Atlantikküste, ein paar Kilometer nördlich von Kapstadt. Um kurz vor 9 Uhr morgens herrscht in der Rettungsstation für Seevögel schon Hochbetrieb. Verletzte Tiere werden versorgt, gereinigt, gefüttert. Kormorane, Möwen, Albatrosse, Flamingos, vor allem aber afrikanische Pinguine. Die haben noch vor kurzem zu Hunderttausenden die Strände und Inseln der Region bevölkert, stehen aber jetzt auf der roten Liste der gefährdeten Arten ganz weit oben. Wenn nichts passiert, so die Warnung aus der Wissenschaft, werden die letzten Tiere in 10 Jahren verschwunden sein.
It really is quite a sad state to know that we could have these penguins go extinct in our lifetime.
Es ist wirklich traurig zu wissen, dass diese Pinguine in unserer Lebenszeit aussterben könnten, sagt Romy Klüsener, die bei Sandcop den Bereich Naturschutz leitet. Die gemeinnützige Organisation betreibt für die bedrohte Tierart nicht nur eine tiermedizinische Notaufnahme, eine Intensivstation und eine Reha-Abteilung, sondern auch ein Zuchtprogramm. Im Stich gelassene Pinguineier werden von Wildhütern eingesammelt und dann in speziellen Inkubatoren ausgebrütet. Ein weltweit einzigartiges Projekt.
We get our African penguin eggs from the two mainland colonies, Stony Point and Simonstown.
Wir bekommen die Eier aus den Festlandkolonien Stony Point und Simonstown, wo die Seevogelranger feststellen, ob Eier verlassen wurden oder durch Raubtiere oder extreme Wetterereignisse gefährdet sind. Sie sind geschult und wissen, wie sie die Eier sicher in unsere tragbaren Brutkästen verpacken müssen.
Immer häufiger verlassen Pinguineltern ihre Nester, weil sie nicht genug Nahrung finden. Zurückbleiben Eier und Küken, die ohne Hilfe sterben würden.
Ein verlassenes Ei ist schutzlos. Es kann leicht von Raubtieren gefunden und gefressen werden. Die Ranger kennen die Kolonien sehr sehr gut und handeln schnell, wenn sie ein Ei in einem Hochrisikobereich entdecken, wo es etwa Mangusten gibt oder Möwen.
Aber warum geben Pinguine ihre Eier und Nester auf? Die Gründe dafür sind vielfältig, sagt die Expertin.
Es kann sein, dass ein Elternteil von einem Raubtier getötet oder verletzt wurde und nicht zum Nest zurückkehren konnte. Oft ist Nahrungsmangel der Hintergrund. Vielleicht verlässt das Tier das Ei, weil es weiß, dass es nicht genug Futter hat. Auch der Klimawandel spielt eine Rolle. Bei großer Hitze verlassen die Pinguine das Nest, um sich abzukühlen und setzen damit die Eier einem Risiko aus.
And it's putting those eggs at risk. Jedes Pinguin-Ei sieht anders aus. Es gibt sie in verschiedenen Formen, Farben und Größen.
Manche sind groß und schön und wiegen etwa 120 Gramm, andere sind winzig und wiegen nur 90 Gramm. Je kleiner das Ei, desto kleiner wird auch das Küken. Das macht uns natürlich Sorgen.
Vor ein paar Wochen hat Sancorp mit Hilfe privater Spendengelder eine neue Brutstation eröffnet. Die Seabird Nursery verdoppelt die bisherigen Kapazitäten und gilt mit ihrer modernen Technologie als Meilenstein im internationalen Artenschutz.
Der Raum, den wir jetzt sehen, ist der Brutraum, in dem wir Küken bis zu einem Gewicht von knapp 500 Gramm unterbringen. Wir sind sehr glücklich über die hochmoderne Ausstattung. Die Brutkästen sind eigentlich Inkubatoren, wie man sie in Krankenhäusern für Frühgeborene sieht. In jeden Brutkasten passen bis zu 10 Küken. Und wir haben 5 davon.
We can put up to 10 African penguin chicks in each of these incubators, and we have 5 of them.
Bis zu 400 Pinguineier im Jahr können bei Sancorp ausgebrütet werden. Zuerst aber müssen die Pflegekräfte mit Hilfe einer Taschenlampe herausfinden, ob und seit wann ein Ei tatsächlich auch befruchtet ist.
When the eggs are brought through to us, once we've candled them, we put them into our egg incubators.
Sobald die Eier bei uns sind und durchleuchtet wurden, kommen sie in unsere Brutkästen, die auf eine bestimmte Temperatur und Luftfeuchtigkeit eingestellt sind. Die durchschnittliche Brutzeit vom Legen bis zum Schlüpfen beträgt etwa 40 Tage. Die Herausforderung besteht darin, dass die Eier unterschiedlich alt sind, wenn sie bei uns ankommen. Deshalb ist es wichtig zu erkennen und zu überwachen, was im Inneren des Eis passiert, damit wir wissen, wann mit dem Schlüpfen zu rechnen ist.
What's happening inside the egg is incredibly important, because then we can start anticipating when we're going to start seeing these eggs hatching.
Akifa Luther ist bei Sancorp zuständig für die Brutstation und die Handaufzucht der Küken. Der winzige Pinguin-Nachwuchs braucht von Anfang an viel Pflege und erfahrene Betreuer.
We're basically hand-feeding them from when they're chicks.
Wir füttern sie im Grunde von dem Moment an, in dem sie schlüpfen. Wir geben ihnen Nahrung, Flüssigkeit und Medikamente, falls ein Vogel krank ist. Wir behandeln sie wie kleine Babys.
So we kind of handle them like little babies.
Ein gesundes Küken bringt etwa 70 Gramm auf die Waage und wird nach dem Schlüpfen alle 3 Stunden gefüttert, insgesamt 6-mal am Tag. Die Jungtiere sollen schnell Gewicht zulegen und kräftiger werden.
They're very fragile, their flippers are literally wobbly.
Sie sind sehr zerbrechlich, haben noch ganz wackelige Flossen. Also müssen wir beim Umgang mit ihnen sehr vorsichtig sein. Wir machen das ganz behutsam. Und wenn sie größer werden, gehen wir anders mit ihnen um, weil sie dann viel kräftiger sind. Ihre Knochen sind weiterentwickelt und sie fangen an, uns zu schlagen und zu beißen.
Wichtig für den Aufzuchterfolg, die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit müssen stimmen. Romy Klüsener, Sancorp-Bereichsleiterin für den Naturschutz.
Jedes Küken kommt erstmal in einen kleinen Blumentopf, in dem es wachsen kann. Die Inkubatoren sind auf 33 Grad Celsius und 45% Luftfeuchtigkeit eingestellt. Schön warm und gemütlich. Und die Küken fühlen sich wohl.
Alle Tiere haben ihre eigenen individuellen Fütterungspläne und eine Art Patientenakte. Angestrebt wird eine Gewichtszunahme von 10-15% pro Tag mit Hilfe einer ganz besonderen Diät.
These little ones are fed up until 100 grams. It is a liquid diet.
Bis zu einem Gewicht von 100 Gramm bekommen sie Flüssignahrung, einen Fischsmoothie. Das ist pürierter Fisch mit Vitaminen und Ergänzungsmitteln, damit die Küken richtig wachsen und Gewicht zulegen. Wenn sie älter werden, führen wir langsam feste Nahrung ein, zum Beispiel kleine Fischfilets. Ab 5 500 Gramm kommen auch Gräten dazu. Und ab einem Kilogramm kriegen sie dann feste Nahrung.
Wenn die Pinguine groß und kräftig genug sind, werden sie ausgewildert. Und das mit großem Erfolg. Denn die Überlebensquote, so heißt es, ist bei handaufgezogenen Tieren genauso gut wie bei wildgeschlüpften. Für die Pflegerinnen und Pfleger heißt es dann, Abschied nehmen. Das ist nicht immer einfach, sagt Akifa Luther, die Expertin für die Handaufzucht.
Es ist eine etwas seltsame Beziehung. Wir dürfen diese Vögel nicht verhätscheln. Unser Ziel ist es, sie zu rehabilitieren und wieder auszuwildern. Wir kuscheln nicht mit ihnen, streicheln sie nicht und sprechen auch nicht mit ihnen. Und ja, manchmal sind wir traurig, wenn wir sie gehen lassen müssen. Es ist schwer, das nicht zu empfinden. Und einige von uns entwickeln tatsächlich solche Gefühle. Aber wir würden ein Tier niemals aus egoistischen Gründen behalten, nur um einen Pinguin zu knuddeln.
Just cuddling a penguin. Ja.
300 bis 400 afrikanische Pinguine entlässt Sembcorp jedes Jahr in die freie Wildbahn. Die Naturschutzorganisation ist auch politisch aktiv, hat gemeinsam mit Partnerverbänden vor Gericht erstmals Schutzgebiete durchgesetzt. Rund um 6 wichtige Pinguinkolonien wurden sogenannte No-Fishing-Zonen eingerichtet. Das sind Seegebiete, in denen der kommerzielle Fischfang von Sardinen und Anchovis verboten ist, die wichtigste Nahrungsquelle der Pinguine. Allerdings wird sich damit allein die Art nicht retten lassen.
Es gibt noch andere Bedrohungen, denen diese Vögel ausgesetzt sind. Wir dürfen uns also nicht nur auf rechtliche Maßnahmen und die Schließung von Fischfangzonen konzentrieren. Auch wenn das für die Vögel großartig ist, es gibt weitere Gefahren wie Umweltverschmutzung, Ölverschmutzung, Unterwasserlärm und Raubtiere. Alle diese Herausforderungen müssen angegangen werden, damit die Vögel überhaupt eine Chance haben. Everything needs to be tackled
for these birds to stand a chance. Noch gibt es die Chance, den afrikanischen Pinguin vor dem Aussterben zu bewahren. Davon ist die Naturschutzexpertin überzeugt. Und jeder einzelne gerettete Vogel zählt.
I want to 100% believe that there's hope for the African penguin.
Ich möchte zu 100% daran glauben, dass es Hoffnung für den afrikanischen Pinguin gibt. Ich will mir keine Welt ohne sie vorstellen. Und ich denke, jeder bei uns hat diesen Gedanken im Kopf, wenn er zur Arbeit kommt. Wir sind eine Organisation mit großer Leidenschaft und wir werden nicht aufgeben. Wir kämpfen bis zum Schluss für diese Vögel. We will fight until the end for these birds.
Spätestens seit der Corona-Pandemie wissen wir alle, zumindest theoretisch, wenn wir krank sind, sollten wir sofort unser Verhalten ändern, Abstand halten, Händeschütteln vermeiden und uns isolieren. Im Bett oder wenn es nicht so schlimm ist, wenn möglich im Homeoffice bleiben und wenn wir doch in den Supermarkt oder in die Bahn müssen, dann am besten mit Maske. Während der Pandemie wurde auch noch deutlich, wie wir uns in unsere Umgebung an Infektionen anpassen können. Wir sind im Büro und manchmal sogar in der Wohnung andere Wege gegangen. In der Stadt und im Supermarkt gab es Einbahnstraßen, damit sich Menschen möglichst wenig begegnen. Aber das können nicht nur wir Menschen. Auch Ameisen minimieren ihre Kontakte, wenn Infektionen drohen, sich auszubreiten. Wie? Sie verändern die Architektur ihrer Bauten und erweitern sie, um wichtige Bereiche zu schützen. Jetzt haben Forschende der britischen Universität Bristol erstmals systematisch nachgewiesen, wie die schwarze Wegameise ihr Nest als Reaktion auf Krankheitserreger aktiv umbaut und so den Infektionsschutz verbessert. Veröffentlicht wurden diese Ergebnisse im Fachjournal Science. Julia Nesten aus der ARD-Wissenschaftsredaktion weiß mehr.
Eigentlich wird der Name Ameisenhaufen dem hochkomplexen Nestsystem von Ameisen überhaupt nicht gerecht. Ein ausgeklügelter sozialer Raum mit Schlafplätzen, Vorratskammern und Babystationen.
Diese Ameisen bewohnen unterirdische Nester aus dutzenden Kammern, die mit hunderten Tunneln verbunden sind. Das ist eine sehr komplexe räumliche Architektur.
Sagt Dr. Natalie Stroymit, Verhaltensökologin an der Universität Bristol und Autorin der neuen Studie. So ein enges soziales Leben bietet Vorteile. Das wissen wir als Menschen. Wir können uns Arbeit aufteilen und uns spezialisieren. Das macht uns effizient und produktiv. Und bei Ameisen ist es genauso. Aber es hat auch Nachteile. Krankheiten und Pilze zum Beispiel können sich rasant ausbreiten. Ameisen reagieren in so einem Fall aber sozial höchst intelligent. Das weiß die Forschung schon seit Jahren, sagt Susanne Feuzig, Professorin für Evolutionsbiologie an der Uni Mainz.
Die erste Reaktion ist zu versuchen, die Sporen dieser Pilze auf der Hautoberfläche zu entfernen durch Putzen. Die infiziert werden, sie isolieren sich von dem Hauptnest. Es ist in der Tat so, dass es auch Wundversorgung gibt bei einigen Arten. Es ist so, dass Ameisen teilweise Harze eintragen und im Nest verteilen, die eben auch eine antibakterielle, antifungizide Funktion haben. Und das kann dazu führen, dass eben so eine Epidemie sich weniger gut ausbreiten kann in so einer Ameisenkolonie.
Doch ihr Sozialverhalten ist nicht das Einzige, das Ameisen dann hilft. Sie können auch ihr Nest anpassen. Die Wissenschaft spricht von architektonischer Immunität.
Wir stellen uns die Frage, wie Ameisen die Architektur ihres Nestes verändern, dass bei Auftauchen eines Krankheitserregers das Risiko einer Epidemie sinkt.
Erklärt Natalie Streumet. Und das Ergebnis ist beeindruckend. Beim Umbau folgen die Ameisen nicht etwa Anweisungen ihrer Königin. Es ist eher Schwarmintelligenz, Verhalten, das sich in Tausenden von Jahren durch Selektion durchgesetzt hat, sagt Susanne Feuzig.
Das ist jetzt nicht so, oh, ein Krankheitserreger, was machen wir denn jetzt? Die Evolution kann eben Verhaltensmuster hervorbringen, die letztendlich genauso effektiv sind, als würde man das durch logisches Denken selber ergründen.
Jede einzelne Ameise nimmt wahr und reagiert. Stellen wir uns also vor, dass wir in so einem Ameisenbau wären und eine Ameise merkt, Moment mal, an meiner Schwester kleben Pilzsporen.
Okay, Umbauplan Punkt 1. Wir brauchen extra Ein- und Ausgänge für infizierte Ameisen an der Oberfläche.
Genau das hat Stromite in ihrer Studie beobachtet.
Wir haben festgestellt, dass die Eingänge zum Nest weiter voneinander entfernt angelegt wurden als zuvor. Wir vermuten, dass dadurch die Kontakte zwischen den Ameisen an der Oberfläche und somit das Ansteckungsrisiko reduziert werden sollen.
Die Ameisenkolonie stellt sich außerhalb ihres Nests auf den Pilz- oder Krankheitserreger ein, aber auch innerhalb ihres Nests. Zurück zu unserem Gedankenexperiment und der kleinen Ameise.
Punkt 2. Mehr Platz auch im Nest, damit sich hier alle Ameisen weniger oft begegnen.
Das Volumen des Nests wurde größer und dadurch begegneten sich die Ameisen weniger. Die verschiedenen Sektionen des Nests waren weiter auseinander und nur noch schwach miteinander vernetzt. Die Kehrseite ist, dass mit längeren Wegen die Effizienz innerhalb des Baus abnimmt.
Erklärt Studienautorin Natalie Streumet. Und natürlich schützen die Ameisen auch ihr Wertvollstes.
Punkt 3. Die Brut- und Futterkammern müssen weg von den Hauptverkehrsadern.
Dazu nochmal Studienautorin Natalie Streumet.
Da wichtige Kammern, zum Beispiel Brut- oder Futterkammer, Hotspots der Übertragung sind, werden sie an weniger zentrale Positionen verlagert und von den Hauptverkehrsadern ferngehalten. Die Kolonie nimmt damit längere Transportwege für Ressourcen in Kauf, aber die Infektionsgeschwindigkeit reduziert sich dafür.
Die Forschenden haben faszinierende dreidimensionale Scans des Umbaus im Ameisennest gemacht. Nach 6 Tagen steht die Pandemiearchitektur. Aber hilft sie auch? Natalie Streumet sagt, ja.
Es hat den Anschein, als hätten die Ameisen ein Nest gebaut, dessen Eigenschaften die Effekte vom Social Distancing deutlich verstärken. Also eine sehr effektive Synergie zwischen den verhaltensbedingten und den architektonischen Anpassungen auf eine Epidemie.
Auch Susanne Feuzig, die Ameisenforscherin von der Uni Mainz, sieht die Studie des Forschungsteams aus Großbritannien als ersten Beleg für dieses feine Zusammenspiel.
Und man konnte das dann nochmal modellieren und konnte wirklich zeigen, dass tatsächlich diese Kombination zwischen Verhaltensreaktion und veränderter Architektur zu einer wirklich schwächeren Ausbreitung der Krankheitserreger in diesem Nest führt.
Belegt wurde das Ganze jetzt für die schwarze Wegameise. Sie ist in Deutschland auch eine der häufigsten Ameisenarten. Doch sehr wahrscheinlich setzen auch andere Ameisenarten, die ihre Nester im Boden bauen, ähnliche Pläne um. Mit solchen Beobachtungen können wir nicht nur besser verstehen, wie Insektenkrankheiten bekämpfen. Sie können uns auch Impulse geben, wie wir in menschlichen Gesellschaften bei Epidemien strategisch reagieren können.
Denn da ist ja vielleicht noch ein wenig Luft nach oben. Das war Julia Nestlin und das war's für heute im Umweltmagazin Global. Wenn Sie mal eine Folge verpasst haben, uns gibt's auch als Podcast. Ich bin Susanne Henn. Machen Sie's gut.